dieser Satz von Fridays for Future, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, der ist durchaus berechtigt.
Salon 5. Hallo, ich bin Emma von Salon 5 und ich habe heute einen Gast bei mir. Wir sprechen heute über das Thema Generationengerechtigkeit. Vielleicht stellst du dich einfach einmal selber vor.
Hallo, mein Name ist Jörg Tremmel. Ich bin Geschäftsführer bei der Stiftung Generationengerechtigkeit und gleichzeitig außerplanmäßiger Professor an der Uni Tübingen. Ich hatte auch für 6 Jahre eine Juniorprofessur zum Thema generationengerechte Politik dort.
Okay, alles klar. Wir haben ja schon gehört, Generationengerechtigkeit, das ist ja heute das Thema. Das hast du jetzt auch gerade schon erwähnt. Vielleicht, bevor man zum Thema Generationengerechtigkeit kommt, vielleicht erstmal zu dem Begriff des Generationenkonfliktes. Ich glaube, der kommt häufig ja quasi davor und das Ziel ist dann eine Generationengerechtigkeit, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also zuerst kommt ja mal der Begriff der Generation und da gibt es ja verschiedene Bedeutungen. Das ist oft nicht so bewusst im öffentlichen Diskurs, aber es gibt ja mindestens 4 verschiedene Bedeutungen von dem Wort. Und die muss man erstmal auseinanderhalten. Und dann hat man auch ganz unterschiedliche Konfliktfelder und vielleicht auch Dimensionen der Gerechtigkeit damit.
Du hattest ja gerade gesagt, dass es diese 4 verschiedenen Generationenbegriffe oder Verwendung von Generationenbegriff oder Generationenverständnisse gibt. Vielleicht kannst du die einmal ganz kurz erklären.
Ja, also wir können Generation übersetzen mit Altersgruppe. Dann haben wir zum Beispiel die junge, die mittlere und die alte Generation. Und etwa bei der Rentenversicherung und entsprechenden Streitfragen ist dieser Generationenbegriff der richtige. Dann können wir aber auch die Generation der heute Lebenden im Vergleich zu den zukünftigen Generationen abgrenzen. Dann haben wir vielleicht beim Klimawandel oder bei langfristigen existenziellen Risiken für die Menschheit einfach sozusagen die Gesamtheit der heute Lebenden, also inzwischen über 8 Milliarden Menschen, die wir also in die Verantwortung nehmen müssen, um auch kommende Generationen noch eine gute, lebenswerte Erde zu hinterlassen. Das sind schon mal 2 Generationen, die sind beide aber chronologisch. Also da geht es einfach um Kohorten, um Jahrgänge. Im ersten Fall sind es halt 30 Kohorten, im zweiten Fall sind es 100 Kohorten, also alle heute Lebenden. Dann haben wir aber noch 2 weitere Begriffe, nämlich den familialen Generationenbegriff. Da geht es dann eben um Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb der Familie. Also wir unterscheiden da die Großelterngeneration, die Elterngeneration, die Kindergeneration. Meistens ist die Kindergeneration auch die jüngere Generation und die Elterngeneration die mittlere. Aber es gibt zum Beispiel auch sehr alte Eltern. Es gibt sehr große Altersabstände zwischen Geschwisterkindern. Insofern muss das nicht immer so sein. Und als 4. gibt es noch die gesellschaftliche Generation, beziehungsweise die gibt es eigentlich nur im Plural. Das ist das, was das Feuilleton von der Zeitschrift, Entschuldigung. Und als 3. gibt es noch die gesellschaftliche Generation, beziehungsweise die gibt es eigentlich nur im Plural. Das sind die Generationen Etikette, die die Feuilleton-Seiten von Zeitungen einfach bestimmten Jahrgängen anheften. Techno-Generation oder 68er oder Generation Praktikum oder 89er Generation. Das ist aber sehr vage und oft auch nach wenigen Wochen schon wieder vergessen.
Ja, genau. Also wir bei Salon 5, wir reden oft auch von der Gen Z. Da haben wir jetzt in der Woche auch drüber gesprochen. Das sind ja quasi die, so jetzt bis 18-Jährigen würde ich mal ungefähr einschätzen. Und davor gibt es ja die Millennials. Da wird ja häufig auch schon so mit Klischees um sich geworfen fast schon, was die jetzt unterscheidet. Aber diese Generationenkonflikte, die jetzt gerade du angesprochen hattest, also so rund um den Klimawandel und rund um Renten, das sind wahrscheinlich größere Abstände, die da zwischen den Generationen liegen, oder?
Naja, tatsächlich ist das eine irgendwie ein objektives Kriterium. Also wann jemand geboren ist und wie alt jemand im heutigen Jahr ist, das ist irgendwie nicht diskutierbar. Aber ob jetzt die heute 20- bis 25-Jährigen sich jetzt auf dem Arbeitsmarkt ganz anders positionieren als noch die 10 Jahre Älteren, das ist halt immer umstritten. Und deswegen, glaube ich, sind diese chronologischen Generationen auch für Generationengerechtigkeit eigentlich der wichtigere Begriff.
Okay, alles klar. Generationengerechtigkeit hattest du ja jetzt schon mehrfach angesprochen. Was ist denn das eigentlich genau?
Also Generationengerechtigkeit bezieht sich erstmal auf Vergleiche zwischen Generationen, eben primär zwischen chronologischen Generationen. Und es sollte wohl so sein, dass der Zeitpunkt der Geburt genauso wenig wie jetzt das Geschlecht oder die Hautfarbe ein Grund für Diskriminierung sein darf. Mit anderen Worten, wenn jetzt zum Beispiel bei der Klimakrise, beziehungsweise also dem aktuellen Klimanotstand, der sich ja immer weiter verschlimmert, es so ist, dass die Generation, die heute geboren wird, 7-mal so viele Hitzetage pro Jahr und Dürren, Überschwemmungen etc. in ihrem Gesamtleben erleben wird, im Vergleich zu der Generation, die heute 60 ist, also die vor 60 Jahren geboren wurde und noch ungefähr 20, 25 Jahre auf dem Planeten sein wird, dann haben wir einfach hier eine Ungleichbehandlung zwischen Generationen. Mhm. Und wenn diese Ungleichbehandlungen menschengemacht sind, dann kann man sie auch als Ungerechtigkeiten bezeichnen.
Okay, das ist ja erstmal soweit nachvollziehbar, aber ich stelle mir das relativ schwer vor, zu verhindern, dass es dazu kommt, dass solche Ungleichheiten entstehen, weil ich meine zum Beispiel das mit dem Klimawandel bzw. der Klimakrise, das ist ja jetzt einfach so. Und das ist natürlich total blöd, gerade für die jüngere Generation, aber wie kann man denn verhindern, dass es zu sowas überhaupt kommt?
Also der Klimawandel ist ja menschengemacht. Insofern ist es jetzt keine physikalische oder geologische Geschichte wie ein Meteoriteneinschlag, sondern natürlich können und müssen wir auch den Klimawandel bremsen und nach Möglichkeit verhindern.
Ja, das auf jeden Fall, so meine ich das gar nicht. Ich meine einfach nur, ich frage mich so ein bisschen, bin ich ja zum Beispiel die jüngere Generation und was kann ich machen, um zu verhindern, dass spätere Generationen ja ähnliche Probleme bekommen, wie wir jetzt durch den Klimawandel beispielsweise? Oder ja, inwieweit sind jüngere Generationen den folgenden Generationen quasi verpflichtet oder auch ältere Generationen den folgenden Generationen? Also wie ist überhaupt dieses Verhältnis zwischen den Generationen zu beeinflussen von Menschen? Gibt es da irgendwie einen richtigen Umgang oder einen falschen Umgang? Inwiefern ja quasi sind wir diesen nachfolgenden Generationen was schuldig oder was kann man tun, um eben es besser für sie zu machen?
Ich glaube, das sind jetzt mehrere Fragen. Also ich glaube, lass uns die Fragen mal einzeln durchgehen. Die Hauptfrage war ja, sind wir kommenden Generationen überhaupt etwas schuldig? Und das ist durchaus in der Philosophie umstritten. Es gibt den schönen Satz, warum sollten wir etwas für zukünftige Generationen tun? Was haben sie denn jemals für uns getan? Aber wir sind ja auch nur hier, weil frühere Generationen ja den Grundstein dafür gelegt haben. Wir in Deutschland profitieren jetzt von stabilen politischen Institutionen, von einem Rechtsstaat, auch von einem erheblichen Wohlstand. Im Moment sind die Lebenserwartung auch immer noch am Steigen. Also wir können jetzt nicht gerade sagen, dass es uns im Moment schon sehr schlecht geht. Und das haben wir früheren Generationen zu verdanken und sind vielleicht dadurch in indirekter Reziprozität auch verpflichtet, diese Bedingungen für kommende Generationen zu erhalten. Ja. Also ich frage eigentlich immer meine Studierenden, seid ihr der Ansicht, dass ihr es besser habt als eure Großeltern? Und da gehen immer alle Finger hoch und alle sagen ja auf alle Fälle. Und dann die zweite Frage lautet dann, glaubt ihr, dass die nächste Generation oder eben eure Kinder und Kindeskinder es noch mal besser haben werden als ihr? Und da sind alle extrem skeptisch und denken, nein, wahrscheinlich nicht. Also nach dem Motto, die fetten Jahre sind bald vorbei, uns geht es noch relativ gut, aber den nach uns kommenden, denen wird es halt schlecht gehen. Das wäre ja nicht gerecht. Und was man jetzt konkret tun kann, damit komme ich zur zweiten Frage, das ist halt sehr abhängig auch von dem konkreten Politikfeld, über das wir reden. Ob das jetzt die Klimapolitik ist, ob das die Finanzpolitik ist, die Bildungspolitik oder vielleicht einfach auch die Vermeidung von ganz existenziellen Risiken, wie jetzt einen Atomkrieg oder Pandemien und so weiter.
Okay, ja, alles klar. Das heißt, ja, also kann man denn sagen, dass es uns heutzutage wirklich besser geht? Also ich hätte da jetzt auch gesagt, ja, auf jeden Fall geht es uns besser, wir haben mehr Freiheiten, weiß ich nicht, alleine wenn man an Gleichberechtigung denkt von verschiedenen Gruppen, das ist ja alles auf jeden Fall besser, aber wie gesagt, wenn man jetzt bei diesem Problemfeld Klima, sage ich mal, bleibt, da ist es ja bei uns auf jeden Fall schon deutlich schwieriger. Geht es uns denn besser? Kann man das objektiv sagen?
Also was man versucht, ist solche Bilanzen zu ziehen, die verschiedene Dimensionen haben. Da gibt es zum Beispiel das ökologische Kapital, das ist tatsächlich stark am Abnehmen. Dann gibt es aber auch das Sachkapital, das nimmt sehr stark zu, also das ist auch durch das Bruttoinlandsprodukt gemessen.
Das heißt, da geht es so um finanzielle Sachen beim Sachkapital?
Also jetzt muss man auch nochmal unterscheiden zwischen tatsächlich also dem, was das Bruttosozialprodukt oder, also es gibt verschiedene Maßen, also finanzielles Kapital wäre jetzt nochmal eine dritte Kategorie, eine extra Kategorie. Da geht es dann auch darum, wie viel Staatsverschuldung eine Generation einer anderen hinterlässt. Dann gibt es aber auch kulturelles Kapital und Humankapital etc. Und mit solchen aggregierten Bilanzen kann man schon schauen, ob das jetzt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt steigt oder sinkt. Da gibt es halt auch natürlich wichtige Fragen. Darf man jetzt zum Beispiel eine Abnahme des ökologischen Kapitals verrechnen mit einer Zunahme des Sachkapitals? Und da wäre ich auch skeptisch und würde sagen, wenn dann nur in bestimmten Grenzen.
Kann man denn dann abschließend irgendwie sagen, ob es uns insgesamt besser geht? Also Sie meinen, also du meinst ja gerade in Bezug auf Klima auf jeden Fall nicht, bei dem Rest schon so ein bisschen, aber es sind ja verschiedene Bereiche, das wurde ja jetzt schon ein paar Mal deutlich, also wir haben Klima, wir haben sowas wie den demografischen Wandel, also dass es immer mehr ältere Menschen und immer weniger jüngere Menschen gibt, was ja auch zu so Problemen bei der Rente dann führen kann oder ja, irgendwelche politischen Konflikte. Was ist denn da so die Bilanz? Kann man das irgendwie zusammenfassen?
Das ist eben methodisch sehr schwierig. Also man kann sicherlich subjektiv die Leute fragen, findet ihr, euch geht's besser als früheren Generationen? Aber das zu objektivieren ist methodisch sehr schwierig. Also da kann man jetzt nicht die einfache Antwort geben, das ist so oder das ist anders, sondern man kann sich einarbeiten und kann dann halt gucken, ja, mit welchen Indikatoren könnte man jetzt vielleicht eben diese unterschiedlichen Arten von Kapital jeweils messen und wie kann man diese Indikatoren gegeneinander gewichten. Und dann wird man vielleicht am Ende aber doch auch bei individuellen Wertfragen landen, dass eben manchen Personen die Umwelt wichtiger ist als anderen Personen, um es mal so platt auszudrücken.
Das heißt, es ist einfach super schwierig und man muss es total irgendwie differenziert betrachten, ja, denke ich mal. Genau. Okay, das heißt, kann man denn irgendwie sagen, ob wir momentan in einer Generation Gerechtigkeit leben? Wahrscheinlich doch nicht, wenn es zum Beispiel diese Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten durch die Klimakrise gibt.
Ich würde sagen, wir erleben im Moment keine generationengerechte Politik oder auch kein generationengerechtes Verhalten von den Älteren in Deutschland. Und dieser Satz von Fridays for Future, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, ist durchaus berechtigt.
Das zeigt sich ja auch, es gibt ja jetzt die Klimagruppe, die letzte Generation, die spielen doch wahrscheinlich auch auf solche Konflikte an, oder?
Ja, also die framen den Klimakonflikt eben auch als Generationenkonflikt und ich denke auch völlig zu Recht. Und was sie eben auch machen ist, sie sagen wirklich, es geht nicht nur um die Politiker, also mit den Aktionen will die letzte Generation jetzt eben nicht nur irgendwie 2000 Politiker beeinflussen, sondern wirklich 80 Millionen Deutsche, weil es geht eben auch um das Fahrverhalten, es geht um das Wohnverhalten, es geht um das Ernährungsverhalten von Einzelpersonen. Und natürlich können Politiker versuchen, mit bestimmten Gesetzen hier Anreize zu geben, aber wir haben ja gerade bei dem Heizungsaustauschgesetz gesehen, wie schwierig das ist, wenn die Bevölkerung sich da nicht drauf einlassen will. Und leider sind jetzt die Hausbesitzer in der Regel auch nicht die Jüngeren, sondern gerade die älteren Generationen. Und da ist irgendwie die Einsichtsfähigkeit, dass man aufhören muss, fossile Energien zu verheizen, sehr gering.
Ja, ich kann mir eben vorstellen, dass sich das auch total verstärkt, diese ohnehin existierenden Ungleichheiten, dadurch, dass eben es immer mehr alte Menschen gibt und immer mehr jüngere und einfach aus, ja, ich sag mal, strukturellen Gründen die älteren Generationen, die sind, die an der Macht sind, sei es in der Politik oder die das Geld haben oder die eben WohnungsbesitzerInnen sind. Was kann man denn machen, damit die begreifen, okay, so geht's eigentlich nicht und ich bin irgendwie in der Pflicht einer jüngeren Generation gegenüber. Kann man das überhaupt oder muss man da einfach abwarten, bis es irgendwie besser wird?
Also viel Zeit haben wir halt nicht. Die Klimakrise, die verlangt eigentlich so eine Dringlichkeit des langfristigen Handels. Also wir müssen eigentlich jetzt schon handeln, um das Erreichen von diesen Kipppunkten zu vermeiden und damit sozusagen ja, gleich die nächsten Jahrhunderte mit in den Blick nehmen und dann aber in diesem Jahrzehnt oder eigentlich in diesen nächsten Jahren die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich denke, es gibt zwar Leute, die sagen, es bringt nichts, die ältere Generation hier irgendwie zu beschuldigen oder sie anzuklagen, nur so wie es jetzt läuft, kann es ja auch nicht weitergehen, weil im Moment machen sie ja wirklich gar nichts oder viel zu wenig in Bezug auf CO2-Abdruck reduzieren. Und deswegen finde ich schon wichtig, was die letzte Generation macht, immer wieder diesen tödlichen Alltag quasi zu durchbrechen oder zu thematisieren und jetzt zum Beispiel auf Flugfelder zu laufen und Privatflieger anzusprühen und so. Das finde ich, sind legitime und wichtige Formen von zivilem Ungehorsam.
Das heißt, was jetzt man machen kann, also ohne jetzt aufzurufen, zivilen Ungehorsam zu machen, aber ist einfach darauf aufmerksam zu machen, immer wieder, hey, das ist nicht fair uns gegenüber, ihr nehmt uns die Zukunft letztendlich weg. Aber das geht ja.
Ja, vielleicht sollten mehr Leute diesen
Auf
Podcast
jeden Fall
hören.
sollten mehr Leute diesen Podcast hören. Was ich mich so frage, wenn es wirklich um ja auch so ja, Machtstrukturen geht, wie gesagt, dass irgendwie einfach. Selbst wenn man einfach an die nächste Wahl denkt, wer geht wählen? Sowieso viel zu wenig, aber dann halt primär die Älteren. Würde da ein Wahlrecht ab 16 vielleicht auch helfen? Einfach, dass wirklich es eine größere Stimme und eine größere Masse gibt, die irgendwie mehr Einfluss hat, sage ich mal.
Ja, das Wahlrecht ab 16 würde auf alle Fälle helfen. Das ist ja ein überfälliger Schritt. Man muss dazu sagen, dass es das ja in Deutschland jetzt auch bei der nächsten Europawahl schon geben wird und auch schon bei zahlreichen Landtagswahlen ist diese Absenkung auf 16 bereits erfolgt. Das heißt, wir haben im Moment so einen Flickenteppich und auf Bundesebene oder in den restlichen Bundesländern, wo es noch 18 ist, wird hoffentlich bald auch nachgezogen, sodass es dann einheitlich 16 ist bei allen Wahlen in Deutschland.
Was kann man denn noch tun? Also sagen wir mal, ich bin jetzt 16, finde das alles total unfair und nicht nur jetzt in Bezug auch auf Klima, sondern wir haben ja auch schon gehört, es ist ja auch bei der Rente, es ist ja einfach, wenn man sich überlegt, wenn unsere Eltern in Rente gehen, wer bezahlt das? Wenn meine Mama jetzt ins Altenheim muss, dann werde ich das alleine bezahlen müssen. Ich habe keine Geschwister, die Altenheimplätze werden immer teurer, es gibt immer mehr alte Menschen, es gibt einen Pflegenotstand, auch das wird ja immer schlimmer. Was kann ich machen, damit ich später weniger unter sowas leiden muss?
Also es sind wirklich je nach Politikfeld ganz andere Strategien oder Handlungsweisen. Wenn wir jetzt mal über die Rente sprechen. Die Rente ist ja in Deutschland im Drei-Generationen-Vertrag organisiert. Das heißt, es ist immer so, dass die mittlere Generation, also in dem Fall jetzt die Eltern einer 16-Jährigen, für die alte Generation zahlt, also in dem Fall die Großeltern der 16-Jährigen, in dem Versprechen, dass später die mittlere Generation von der dann jüngeren Generation, also von der 16-Jährigen, selber auch noch finanziert wird. Und das Problem ist da natürlich schon die demografische Entwicklung. Das heißt, diese 16-Jährigen könnte, ja, also ganz, ganz einfach gesagt, auch zwei Kinder haben. Das wäre, also es soll jetzt nicht heißen, dass sie das tun muss, aber das wäre einfach für den Generationenvertrag das, was dazu führen würde, dass eben nicht immer weniger Jüngere, immer mehr Ältere finanzieren müssen. Weil das Geld kommt halt nicht von irgendwoher, sondern es ist tatsächlich halt bei dem Umlagesystem so, dass immer so eine ausreichend große Basis an Beitragszahlern da sein muss. Natürlich kann man auch massive Einwanderung zulassen, aber der Generationenvertrag, naja, den haben die Generationen, die halt weniger als die Reproduktionsrate an Nachfolgern haben, in gewisser Weise sich selber ja verdorben. Da hilft es auch zu wenig, nach irgendwelchen Lösungen zu rufen, weil die Kinder, die heute Alten finanzieren könnten, die sind einfach nicht geboren worden. Insofern müssen wir jetzt einfach da noch Schadensbegrenzung üben und diese Defizite, die es jetzt immer stärker geben wird in der Rentenversicherung, irgendwie aufteilen, dass vielleicht die Jüngeren die Hälfte zahlen, wenn jetzt 2 Milliarden zum Beispiel in der Rentenkasse fehlen, dass dann die Jüngeren 1 Milliarde zahlen über höhere Beiträge, aber die Älteren auch darauf verzichten, dass ihre Renten ganz so stark steigen, wie man es ihnen versprochen hat. Das heißt nicht, dass die Renten sinken werden, aber dass vielleicht der Zuwachs dann nicht 2%, sondern nur 1% ist, weil eben 1 Milliarde auch bei den Älteren eingespart wird.
Ja, es ist ja auch irgendwie einfach, wenn ich mir jetzt überlege, klar, also ich glaube, dass die allerwenigsten Menschen sagen würden, so, boah, ja, gar keinen Bock, das jetzt zu zahlen für die Älteren, aber ich glaube einfach, das Problem ist ja wirklich, was will man machen? Also dafür braucht man einen guten Job, dafür braucht man selber eine finanzielle Sicherheit. Wenn man sich dann selber noch irgendwie was leisten möchte, wird es natürlich immer schwieriger, gerade jetzt in Zeiten, wo es auch eine Inflation gab oder was weiß ich für Unsicherheiten, wo auch Wohnungsmarkt immer teurer wird. Das zieht ja einfach total viele Probleme mit sich, die ja das Individuum auch gar nicht lösen kann. Kann denn da auf staatlicher Ebene auch noch was passieren?
Also bei der Rentenversicherung kann der Staat über den Bundeszuschuss stabilisieren, aber dieser Bundeszuschuss ist schon bei 100 Milliarden und das ist schon ein Drittel des gesamten Bundeshaushaltes. Und wenn das jetzt noch weiter steigt, bleibt halt dem Staat auch weniger Geld für Bildung und für vielleicht Klimaanpassung und andere zukunftsorientierte Politiken. Also ich glaube, da müssen die Älteren schon bereit sein, auf gewisse Zuwächse zu verzichten.
Das klingt ja auch irgendwie alles ein bisschen frustrierend fast schon, muss ich sagen. Also irgendwie ist man ja da in einer ein bisschen machtlosen Situation, weil in verschiedenen Baustellen, sage ich mal, hapert es. Die Jungen können nur begrenzt was machen. Die Älteren können ja aber auch. Also ich finde, man kann da jetzt auch nicht irgendwie, ja, sage ich mal, den Alten den Vorwurf machen. Natürlich ist da vieles schiefgelaufen. Man wusste aber vielleicht auch einiges einfach nicht besser. Und ändern kann man es jetzt, also natürlich jetzt den Klimawandel beispielsweise. Natürlich muss man da anpassen, seinen Alltag. Aber vieles, wie beispielsweise jetzt den demografischen Wandel, den kann man ja jetzt auch nicht mal eben ändern. Kann man denn, also gibt es irgendwie so einen positiven Ausblick auf das Ganze?
Ja, also die Probleme sind bei der Rente vielleicht eben nicht existenziell. Und insofern muss man einfach auch sagen, der Lebensstandard, der jetzt 1950 zum Beispiel Durchschnitt war oder auch noch 1960, der ist heute bereits, also wirklich bei den unteren Einkommensschichten schon längst weit übertroffen. Also es geht uns schon immer besser, wir jammern auf relativ hohem Niveau. Aber klar, es gibt auch solche existenziellen Risiken, wie jetzt zum Beispiel die Klimakrise. Oder ich finde auch sehr bedrückend, wie sich das jetzt bei dem neuen Rüstungswettlauf entwickelt und welche neuen Risiken wir einfach jetzt auch im Hinblick auf Atomwaffen wieder haben, die wir schon überwunden geglaubt hatten. Wir haben immer mehr Staaten, die über Atomwaffen verfügen und das kann ja die Menschheit von einem Moment auf den nächsten komplett ausrotten. Also das ist sehr beunruhigend. Insofern, ja, bleibt viel zu tun.
Und was kann man denn jetzt konkret tun? Was kann jetzt meine Oma machen, damit es meinen Kindern später besser geht? Gibt es da irgendwas?
Ja, sie kann natürlich, wie jeder von uns, versuchen, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie jetzt zum Beispiel in einem großen Haus wohnt, vielleicht auch relativ alleine und dann immer trotzdem alle Zimmer beheizt. Das muss ja vielleicht nicht sein. Dann kann man seinen CO2-Abdruck dadurch reduzieren, dass man Flugreisen vermeidet, auch das Auto selten nutzt oder ein E-Auto fährt oder überhaupt auf öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad umsteigt. Dann ist natürlich eine vegetarische Ernährung oder vegane Ernährung besser für den Klimaschutz als eine fleischlastige Ernährung. Also deine Oma könnte ziemlich viel tun.
Und was können wir jetzt machen, damit es unsere Enkel später besser haben, wenn wir dann mal Omas sind oder Opas?
Also ich glaube, das Klimaproblem, das ist eigentlich für alle Generationen gleich. Wir müssen einfach versuchen, dass wir weniger Treibhausgase in die Atmosphäre ausstoßen. Es sind ja auch junge Menschen, die Flugreisen machen. Also das betrifft dich genauso wie deine Oma. Ansonsten, ja, gilt es halt auch immer so, es gibt ja den Footprint und es gibt den Handprint. Das heißt, der Handprint ist, dass man sich engagiert in zum Beispiel Stiftungen oder NGOs oder Vereinen. Ich nenne jetzt mal die Stiftung Generationengerechtigkeit als ein Beispiel. Und damit halt auch versucht, mehr Generationengerechtigkeit in ganz verschiedenen Politikfeldern herbeizuführen.
Und wenn du dir jetzt eine Sache irgendwie noch allen Salon 5 Hörerinnen auf den Weg geben möchtest, was muss passieren, damit wir in einer generationengerechteren Welt ganz allgemein leben, jetzt mal losgelöst vom Klima?
Also im Moment engagiere ich mich persönlich ziemlich stark dafür, dass unser Rentensystem reformiert wird. Es ist im Moment weder generationengerecht, noch sozialgerecht, noch transparent. Und an all drei Fronten, an all diesen drei Dimensionen, würden wir was ändern, wenn auch Abgeordnete in die Rentenversicherung einzahlen würden, weil das ist einfach unsolidarisch, dass sie ihr Sondersystem, ihre Abgeordnetenpension haben. Und in dem Moment, wo erstmal alle im gleichen Boot sitzen, da würden dann auch mehr Menschen bereit sein, die notwendigen Reformen aus Generationengerechtigkeitsgründen in den nächsten 10 Jahren mitzutragen. Insofern habe ich eine Petition gestartet bei change.org, Abschaffung der Abgeordnetenpension. Und da würde ich mich freuen, wenn möglichst viele Leute unterschreiben würden.
Das kann man ja auf jeden Fall mal so an unsere Zuhörerschaft hinaus weitergeben. Ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr, ja, sehr gut. Nicht unbedingt, es klingt alles ein bisschen bedrohlich, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass sich da was ändert auf den verschiedenen Ebenen, dass wir alle irgendwie da ein bisschen mehr auf dem Schirm haben, was spätere Generationen, ja, mit unserem momentanen Lebensstil zu tun haben und dass da auch was auf politischer Ebene sich auf jeden Fall ändert. Ja, danke dir auf jeden Fall für die spannenden Einblicke. Es war, glaube ich, ein guter Abschluss für die Generationenwoche, um noch so ein bisschen in die Zukunft zu schauen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Dann danke euch auf jeden Fall auch fürs Zuhören. Schaut gerne auch auf Instagram rein. Da findet ihr noch die ganzen anderen Infos von der Generationenwoche und auch von allen anderen Themenwochen, die wir gemacht haben. Und ja, folgt uns auf Instagram, salon5.unterstrich. Nee, salon5_. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, hört rein. Und wir hören uns das nächste Mal. Ciao.